82 war dann, habe ich einen Anruf gekriegt von der Plattenfirma, hey, ihr seid in den Musikmarktcharts mit der LP und Skandal auf Nummer 1. Es war an meinem Geburtstag. Das war
ein schönes Geschenk.
Habe ich einen Anruf gekriegt und so habe ich gedacht, ja, Wahnsinn und so. Und der Rest ist bekannt. Allerdings gibt es da oft viele Fragen. Das weiß ich jetzt nicht, ob Sie das stellen wollen.
Welche denn zum Beispiel?
Zum Beispiel nach der Nummer von der
32, 16, 8, ja.
Auf eine weiß-blaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Günther Siegel.
Hi, hallo, heute wieder die weiß-blaue Tasse und heute habe ich einen super Gast dabei, der meine Jugend mitgeprägt hat, war immer ein totaler Fan davon. Günther Siegel von Spider-Murphy-Gang. Und in meiner Jugend war die Spider-Murphy-Gang die Superband, ja, die Superstars. Nicht nur Schikaria, Skandal im Sperrbezirk. Mir hat das Lied Zwei Zigaretten, das waren die ersten Ansätze, wo man als Jugendlicher Zigarette geraucht hat. Und dann hat man dazu gehört. Und bis heute totaler Fan geblieben. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Ein Urbayer, ein Rock'n'Roller, ein super Musiker und ein feiner Mensch. Herzlich willkommen, Günther Siegel.
Dankeschön, servus.
Wie wird man eigentlich Rock'n'Roller?
Oh, das ist nicht vorbestimmt. Also bei mir war es so, ich habe mit 15 Jahren eine Gitarre bekommen. Also die hat mir mein Vater finanziert. Er hat gesagt, wenn ich mal Instrument lernen will, das wird er unterstützen. Und dann war ich mal bei den Pfadfinder zu Gast, hat eine Gitarre gehabt, so eine Wandergitarre. Und hat ein bisschen gespielt und dann hat er gesagt, ja, er will die Gitarre verkaufen. Dann habe ich meinem Vater gesagt. Der hat mir dann die 40 D-Mark damals gegeben, mal so eine Wandergitarre gekauft. Und dann, vorher war alles andere für mich wichtig und Fußball spielen, Sport und was weiß ich. Aber dann war ich von der Musik begeistert, bin nur noch an der Gitarre gesessen, Melodien rausgehört und dann war damals ja nicht so einfach. Da hat man noch sich das alles, ich habe autodidaktisch alles gelernt.
Kein Musikunterricht gehabt oder
kein,
sowas?
Nein, kein Musikunterricht und so. Das war ähnlich wie damals bei den Beatles. Da hat man dann irgendwo geschaut, vielleicht hat einer jemand gekannt, der den dritten Akkord dann irgendwie gewusst hat. Und das war 62, da war ich 15 Jahre alt. Und damals war natürlich dann ist die Beat-Zeit aufgekommen und da habe ich schon meine erste Band gehabt, war eine Beat-Band.
In der Schule gegründet oder wo? Oder
nein, mit Freunden. Erst einmal mit meinem besten Kumpel, der hat auch Gitarre gespielt und dann haben wir noch einen dazu gekriegt. Erst einmal waren wir wie so eine Skiffle-Band, dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen ein bisschen Rhythmusinstrument und dann ein Freund, der hat nicht spielen können, dann haben wir gesagt, du machst Waschbrett, hat ein Waschbrett gespielt. Aber dann haben wir schon einen Schlagzeuger dann gefunden und ich war ja damals auch ein Gitarrist noch, später bin ich ja dann zwangsverpflichtet worden am Bass. ich bin Zwangsbassist. Und dann waren wir so eine Beatle-Besetzung. Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug. Und dann haben wir probiert, unsere Idole ja, nachzuspielen. In jeder Kneipe hat dann auf einmal eine Beatband gespielt. Jedes Café oder in die
Das war Wirtshaus. Die Auswirkung der Beatles quasi und dieser großen Beatlemania und alles.
Ja, das Ganze, ja, das war
Monkeys und diese
ganz verrückt. Ja, ja. Und die Ansprüche waren nicht so hoch. Also, wie gesagt, wir haben nicht so toll gespielt können. Wir waren nur, haben uns alles so erarbeitet und ein bisschen gelernt.
Vor allem engagiert.
Ja, ja. Und dann habe ich eine Bankkaufmannslehre gemacht.
Ganz seriös.
Hat mein Vater gesagt, ja, lernst du was Gescheites, bist immer im Trockenen und so, Bankkaufmann. Das war ja damals noch ein angesehener Beruf.
Wann war dann so der Switch rein?
Ja, dann habe ich natürlich die Musik.
Wie alt ungefähr? Wie alt war man da?
Also mit 15 habe ich angefangen und dann, dann war ich 2 Jahre Handelsschule gemacht, dann war ich 17 und so. Und dann habe ich aber da schon Musik gemacht. Und
dann die Lehre
dann
gemacht?
Dann die Lehre fertig
gemacht. Über 3 Jahre nämlich.
Ja, 2,5 Jahre, weil ich Handelsschule gehabt habe.
Dann okay, wurde angehängt, verkürzte
ja. Lehrzeit gehabt. Und
um die 20 dann, 20, 21. Genau. Und dann in der Bank geblieben oder dann doch gleich in die
erst einmal bin ich in der Bank geblieben. Und 71 habe ich dann gekündigt. 71 zum 30. Juni, 71, das weiß ich noch heute noch. Ich habe nur einen Satz geschrieben, Hiermit kündige ich mein Dienstverhältnis mit der Volksbank München EGmbH zum 30. Juni 1971. Und dann wollte ich natürlich Profimusiker werden.
Und was war der Anlass, warum genau da zu dem Zeitpunkt?
Oh, das hat sich so ergeben, habe dann eine Band gehabt.
Wie hieß die dann?
Meine erste Band in München, ja, da habe ich jetzt einen Sprung gemacht. Ich war ja 10 Jahre in Karlsruhe.
Mhm.
Ja, zwischen 10 und
wir
20.
Wir blenden hier mal gerne das Außerbayerische aus.
Ja, ja, da war ich in der Diaspora und so. Und da bin ich erst 67 bin ich dann nach München gekommen. Ja, aber ich bin ein echter Bayer, Oberbayer. Ich bin in Schongau am Lech geboren. Und dann in Landsberg in die Schule gegangen, katholische Knabenschule Landsberg am Lech. Und ja, das nur so zwischendurch, dass die Leute das ein bisschen einordnen können. 67 bin ich dann nach München gekommen, da habe ich dann Anschluss gehabt, dann eine Band und so. Und dann haben wir schon so Pläne gehabt, da machen wir Profi und so. Und dann habe ich gekündigt und dann war natürlich am Anfang schwierig.
Wie hieß die Band damals nochmal?
Die hieß Joyful Farewell.
Und was war für Musik? Was war für ihn? Weil eigentlich, ihr spielt ja seit vielen Jahren Rock'n'Roll eigentlich mehr. Ihr spielt ja nicht so die Beat-Musik, ja? War dann schon relativ bald klar, dass es mehr Rock'n'Roll ist statt Beat und warum? Was sind die unterschiedlichen Typen? Wieso kommt man mehr auf Rock'n'Roll?
Über die Beatles und Stones, die haben ja am Anfang auch Chuck Berry gespielt.
Und die Stones waren immer etwas rockiger, in Anführungsstrichen.
Ja, und die haben ja auch erst einmal die Rock'n'Roll-Sachen gespielt aus Amerika und so. Das haben wir eigentlich über die Beatles und Stones so auf die 50er Jahre gekommen. Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley natürlich und so, die ganzen Rock'n'Roll-Heroen und so. Und das haben wir dann gespielt und war ich ja zwischendurch, wie ich nach München gekommen bin, 68 bin ich eingerückt.
Bundeswehr.
Ich war bei der Bundeswehr, damals noch 18 Monate. Und dann, wie ich wieder zurückgekommen bin, da habe ich dann eine Band gehabt. Das war in München, in der Alten Heide. Da haben wir einen Übungsraum gehabt in Pfarrei Allerheiligen. Hat uns da einen Übungsraum zur Verfügung gestellt, wie das halt war so früher. Und ja, und dann war ein Bruch für mich, weil da habe ich mich noch bei einer Band beworben. Da hat es damals noch so in den Musikgeschäften so Bücher gegeben. Das eine hat geheißen Musu Crew, also Musiker sucht Gruppe, und das andere heißt Grusumu. Und da hat man sich dann
Tatsächlich.
Ja, dann haben wir geschaut. Ja, da hat es nur kein Internet und was weiß ich. Und selbst Telefon war nicht in allen Haushalten vorhanden und so. Und ja, und dann hat man Anschluss gehabt. Und wie gesagt, da habe ich ja die Band gehabt. Und dann haben die aber ganz andere Musik auf einmal gemacht. Dann, das war dann Ende der 60er, 70er, bin ich da hingekommen und dann haben die Led Zeppelin gespielt und verzerrte Gitarren und wilde. Ich habe das gar nicht so richtig
alle
verstanden.
Jimi Hendrix-Fans wahrscheinlich.
Ja, ja, Jimi Hendrix auch und so, da habe ich gar nicht so mitgekriegt, die Entwicklung. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, da haben wir die gefragt, was sie so spielen. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich wollte ich ja schöne Musik machen. Weil das war also ein bisschen so wild, das habe ich gar nicht kapiert. Die haben so die Beatles und Stones und dann später Spencer Davis Group und so Sachen gespielt und so. Aber ja, dann habe ich mich schon angepasst und dann habe ich da meine erste Band gehabt, ja.
Aber das war dann nicht so, dass die, wie ging dann das weiter? Also Profimusiker ab 1971. Und dann, wann ist die Idee zu Spider Murphy Gang gekommen? Und wann hat sich diese Band dann formiert? Wie ist das passiert?
Ja, wir haben dann 1971 kaum Engagements gehabt und so. Da hat man halt auch ein bisschen rumgespielt und so. Und da hat man irgendeinen Job angenommen und so. Und dass man über die Runden kommt. Ne? Hab Ausfahrer gemacht. Und dann haben wir aber die Möglichkeit gehabt, wir haben jemanden kennengelernt, der hat eine Agentur gehabt. Und der hat Bands vermittelt in die Ami-Clubs. Waren ja überall in jeder Stadt nur der Ami-Club, bei uns McGraw-Kaserne in München, noch. Aber in Augsburg waren viele Kasernen, Stuttgart.
Bei uns in Nürnberg auch extrem viel.
Naja, in Nürnberg waren wir, Erlangen, Herzogenaurach, da war die Airbase. In Herzogenaurach waren wir oft oder Schweinfurt, also überall rumgefahren und so.
Ihr seid dann auf die Ami-Schiene sozusagen.
Da haben wir dann gespielt, es war eine gute Lehrzeit. weil wir haben dann immer gehört, was die GIs so hören wollten und so, immer wieder AFN gehört und so, was ist aktuell, und da haben wir Country gespielt und Rock'n'Roll und Soul-Musik und was da aktuell war, bis zu Kung Fu Fighting war damals aktuell. Und
so. Ein Lied, das mir gut gefallen hat.
Ja, ja. Everybody was Kung Fu Fighting.
Genau, sehr schön.
Ja, alles Mögliche haben wir gespielt. Es war für mich eine gute Lehre in Bezug auf Songschreiben später. Weil man hat verschiedene Genres da ausprobiert. Und, aber dann haben wir das jahrelang gemacht. Der Dollar ist immer weniger geworden. Ich war am Anfang noch gut, die Umwechslung, da war ich irgendwie bei 4 Mark einmal und so. Und, aber dann haben wir gesagt, ja, das kann ja nicht ewig so weitergehen. In München, in Heimatstadt, kennt uns keiner. Ja, da sind wir unbekannt. In die Army Club, da spielst du wie im Ausland. Und dann ist ja, dann ist die Band, die Army Band auseinandergebrochen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wir könnten doch...
Also die Band ist dann auseinandergegangen?
Die ist auseinandergegangen,
wegen dem mangelnden Geld?
Oder, ja, oder? Das war so, nicht mehr so, hat nicht mehr so gepasst, auch persönlich und so, hat es dann schon ein bisschen Reibereien gegeben und da hat, das hat nicht mehr so gepasst, wie es halt so ist oft. Ne?
Immer der Sänger und Bassist gewesen?
Ja, wie gesagt, wir haben damals, das war irgendwie 72, 73, da haben wir einen Bassisten gehabt und so... Da habe ich nur Gitarre gespielt und der war von einem Tag auf den anderen weg. Und dann
dann kam der Weg zum Bassisten.
Ja, dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich einen Bassisten. Und Trios, also in der Besetzung Schlagzeug, Bass und Gitarre, das war damals ganz aktuell. Ja, Jimi Hendrix zum Beispiel und Cream und die Sachen. Und ja, dann war ich Bassist. Und dann...
Und Sänger auch immer schon von Anfang an?
Ja, Sänger. Ich war nie der beste Sänger, aber ich habe mich immer traut. Ich habe das, ja, wer damals einfach ans Mikro ist, der hat dann gesungen. Da waren bessere Sänger da, schon in meiner ersten Band und so. Aber ich habe damals nichts geschissen, egal was war oder so.
Sehr nicht der Unterschied.
Ich war immer frech.
Das ja alles gecastet und rauf und runter.
Ja, ja.
Und mit Lauter zum Theater. Da war es einfach mehr die Liebe zur Musik und das sich trauen. Ja? Die ja, Rampensau ja. Sozusagen.
Ja. Ja, genau. Also ich habe auch keine Angst gehabt, also auf die Bühne zu gehen und so. Ich habe als Kind schon gemerkt, wenn ich da einen Flickflack mache oder so, ich war ja begeisterter Turner, Sport war für meins immer Fußball und Turnen und Leichtathletik und so. Und da, wie ich nach Karlsruhe gekommen bin, von Landsberg nach Karlsruhe, da, in erste Turnstunde habe ich einen Flickflack gemacht und dann war ich schon anerkannt.
Das ist ja der Grund, warum ich da anscheinend weiterkommen bin, weil ich habe einen Flickflack nie geschafft. Ich habe selbst einen Feldaufschwung am Recken nicht gekonnt. Aber ich bin natürlich 1,94 groß und ich war schon in der Jugend extrem groß. Ich war ein sehr guter Handballspieler und solche Sachen. Ja. Oder beim Völkerball, ich konnte jeden Ball fast mit einer Hand fangen.
Oh, ja.
Ich musste nicht so viel laufen, dann. Ich habe das eben mit anderen Dingen gemacht. Ja,
ich war halt das andere Extrem,
ja.
Ein Flo. Ne?
Wie groß eigentlich? Darf man nicht sagen, dass das
1,62 aufgerundet.
Aufgerundet, alles klar. So, jetzt gehen wir da weg vom Turnen. Gehen wir da mal hin. Also jetzt dann die...
wir wollten in München...
Anti-Grateful Dead ist vorbei.
Genau.
So, und jetzt was passiert da Neues? Wie ist das Neue gekommen?
Und,
70er Jahre.
Ja, das war dann 77. Und dann haben wir gesagt, hey, wir könnten doch in München so, da hat es ja in speziell in Schwabing, nur die ganzen Musikkneipen geben. Und in jeder Kneipe, also die waren bestimmt, ich weiß nicht wie früh, in jeder Straße, an jeder Straßeneck, damals Podium hat es gegeben und was weiß ich noch alles. Und da haben damals so hauptsächlich so Jazzbands gespielt. Dixieland haben die gemacht und so New Orleans Jazz. Wir haben immer gesagt Bier-Jazz, ne? Machen die so wie die Hotdogs damals auch so. Die haben das auch so gemacht, Dixieland.
Die Hotdogs, ich erinnere mich noch, ja. Ich war, bin ja wieder wegen jünger, bin ja 67er Jahr geboren, aber ich habe das Innere noch im Kopf, dass sowas gegeben hat, ja. Und dann?
Genau, und
da wollte ich den Gegenpunkt setzen, sozusagen.
Dann habe ich gesagt, ja gut, wir machen so, das müsste doch auch mit so einer Rock'n'Roll-Show funktionieren. Wir studieren die ganzen Elvis-Sachen, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, das studieren wir ein und machen so ein Programm. Und dann können wir da in Kneipen bestimmt spielen. Das Ziel war, einen festen Tag kriegen in der Kneipe. Weil jeden Tag hat er noch eine Band gespielt, was wie am Montag Second Line oder die Hot Beer Stampers oder was weiß ich, wie die alle geheißen haben und so. Und dann haben wir das Programm einstudiert, im Übungsraum eine Kassette aufgenommen. Und mein Kollege, der Gitarrist, der Barney Murphy, damals hat er nur Gerhard Gmelk geheißen, und der ist dann mit den Kassetten rum und wir haben dann den Namen natürlich, haben wir gesagt, wir brauchen einen fetzigen Namen, so vom Rock'n'Roll, Spider Murphy Gang. Ja. Das ist ja aus dem Jailhouse Rock.
Ja, Jailhouse Rock, einer der größten und besten Lieder von Elvis,
finde ja, ich. Ja, genau. Und,
bin ein alter Elvis-Fan, ich bin wirklich ein uralter Elvis-Fan. Und
das erzähle ich ja oft, dann haben wir gesagt, im zweiten Vers vom Elvis, ne, vom Jailhouse Rock, singt der Spider Murphy, play the Tenor Saxophone, and the whole rhythm section was the Purple Gang. Ich heiße dann am Schluss, dann haben wir gesagt, sag ich immer, das wäre dann doch ein bisschen zu früh gewesen, zu lang für einen Bandnamen. Und die kürzere Version wurde ja später weltberühmt in Bayern.
Ja, Bayern ist die Welt. Bayern ist Mama, okay. Die Welt. Bayern ist für uns die Welt. Ja, das ist auf jeden Fall die Welt. Genau. Da habt ihr euch dann Spider Murphy Gang gleich genannt.
Spider Murphy Gang haben wir dann geheißen und so und Kassetten rum und Barneys rum in die Clubs und so abgeben und Kassetten.
Da habt ihr noch nicht eure Kompositionen gespielt, nein, sondern Arrangements quasi.
Ja, da haben wir die ganzen alten Rock'n'Roll-Sachen gespielt und so. Und dann haben wir uns so durchgewurschtelt und so. Das war im Herbst 77 haben wir angefangen mit Spider Murphy Gang. Und im Fasching 78 dann, das war dann unser Glück, da ist am Memo Rhein, der hat den Club gehabt, Memoland in der Siegesstraße. Das war gegenüber vom Podium. Und ist ihm eine Band ausgefallen für Faschings Sonntag, Samstag, na, wie lang geht's? Sonntag, Montag, Dienstag. Genau. Die drei Tage. Genau. Die ist ihm eine Band ausgefallen. Genau. Und dann hat er scheinbar irgendwie da Kassetten da drin gehabt, Spider Murphy Gang, aha. Und Münchner Adresse und so, hat er gemeint, ja, da rufe ich mal an, vielleicht haben wir ja die Zeit, ne? Dann braucht er eine Band für den Fasching und so, das wäre ja Katastrophe gewesen. Hat er angerufen und da haben wir gesagt, ja, wir können dann schon antreten. Am Sonntag haben wir nur bei München Narisch gespielt, hinterm Dom, bei 8 Grad minus, der Wind ist hat durchpfiffen und so.
Es ist nicht nur ein schönes Leben als Musiker.
Ja, wir haben ja schon dann, das hat uns ja alles nichts ausgemacht. Wir waren mit Begeisterung dabei, da hätten wir nur ganz andere Sachen gemacht, dass wir nur Musik machen dürfen und so. Und dann ruft er an, dann waren wir abends dann im Memoland und da haben wir dann schon ein bisschen so Fieber gehabt und so und das war nicht so einfach. Aber dann haben wir unsere Rosen geholt und die Stimmung war super drei Tage am Dienstag haben wir, glaube ich, Nachmittag schon angefangen und so. Und das war ein großer Erfolg. Und dann hat uns der Memo Rhein einen festen Tag gesagt, dürft ihr am Sonntag, jeden Sonntag spielen. Sonntag war immer der schlechteste Tag, weil die Leute nicht mehr sofort sind, weil sie am Montag wieder in der Arbeit müssen und so. Wir haben gesagt, ja, das haben wir dabei. Und dann war gleich ein Riesenerfolg. Also Bude war voll und so. Das hat scheinbar ist gut angekommen. Und dann haben wir da immer gespielt, Sonntag, manchmal sogar dann Samstag. Und was gut war, wir haben dann sogar, weil der Antrag so groß war, sogar Eintritt verlangen können. Das war damals 5 Mark. Und ja, wenn da so 100 Leute oder 120 Leute drin waren, das war schon ein guter Verdienst dann für uns. Und dann eines Tages kommt ein Mann zu uns reingerollt. Das war der Rolling George. Georg Kossia,
kenne ich noch.
Aus meiner Rocktasche hat er damals super moderiert im BR.
Ja, Legende.
Ja, und wollte eine Sendung starten.
Der war behindert, war Rollstuhlfahrer, das muss man sagen. Deswegen ist auch Rolling George.
Ja.
Haben dann alle gesagt,
ja,
damals.
Genau.
Ja. Mit einer der legendärsten Stimmen des Bayerischen Rundfunks. Ja,
ja genau, hat er Abendschau moderiert. Und
alles,
so
alles, ja, ganz gut.
Aber aus meiner Rocktasche, das war so seine regelmäßige Sendung.
Habe ich auch früher gehört.
Ja, und da hat er eben auch die alten Rock'n'Roll-Sachen und da wollte er so eine Sendung machen um die jungen Leute, also ich bin dann im Zündfunk laufen, im Bayern 2, im Zündfunk, Jugendfunk, wollte die jungen Leute ein bisschen den Blues und Rock'n'Roll näher bringen, weil er war ja großer Fan und so hat er die alten Platten aufgelegt. Und da war auf der Suche nach einer Band, die wo dann die Sendung praktisch macht und die Gäste dann auch begleitet und so. Und da hat er uns gesehen im Memoland und hat ihm gut gefallen. Aber ich sage immer, Schreckliches ist passiert. Er hat uns quasi gezwungen, bayerisch zu singen.
Mhm.
Das war natürlich eine super Idee.
Das war
immer
das
nur
war
Danke Kostia. Nach oben, Georg Kostia. Ja, ja, der, das war also... Ich sage immer, mein Vater hat mir die erste Gitarre geschenkt, dann Chuck Berry war ein großer Einfluss musikalisch und Georg Kostia. Das waren die drei Männer, die mich aufs Gleis gesetzt haben.
Und dann habt ihr überlegt, das auf bayerisch zu machen.
Und dann haben wir gesagt, ja, bayerisch, okay, wir probieren es halt einmal. Ne? Und dann hat er gesagt, macht einen Titelsong. Und dann habe ich den Rockhaus-Song geschrieben, habe schon gespannt dann, hey, das geht ja viel besser wie Englisch oder so. Ne? Wir wollten Englisch auch schon Songs machen und so. Ja, dann greifen wir immer auf so Klischees zurück, was man halt so kennt von anderen Songs. Und dann habe ich gedacht, da kann man ja die Geschichten ganz besser erzählen, in seiner eigenen Sprache. Ne? Und so, das geht ja super. Und dann habe ich den ersten Song gemacht, der Rockhaus-Song war dann die Titelmelodie oder wie man sagen, der Opener. Da haben wir dann gespielt und... ja, hat sich noch schwer nur nach Chillhouse-Rock angehört. Ein bisschen entliehen und so, aber eigener Text und so habe ich gemacht. Opa und Oma hören Radio und so und plötzlich kommt der Rock'n'Roll aus dem Radio und schaut um auf Bayern 2 und so Rockhaus läuft und so. So war ungefähr das Thema und so. Und dann Rockhaus und wir beim Chillhouse-Rock Rockhaus und so. Ja, und dann haben wir jeden Monat eine Sendung gehabt. Und dann wollte man nicht immer dasselbe spielen. Wir haben da teilweise dann da noch die englischen Sachen gespielt in der Sendung, aber dann wollte man immer bayerische Sachen machen. Und dann habe ich jeden Monat eigentlich haben wir einen neuen Song gehabt. Ich weiß selber nicht, wie ich das damals gemacht habe. Da sind dann Songs entstanden, wie gesagt, so zwei Zigaretten oder BMW. Und ich ziehe es nicht aus, meine Rock'n'Roll.
BMW. Hey, super. Kann man noch erinnern. Rock'n'Roll-Schuhe auch und sowas dann?
Rock'n'Roll-Schuhe war da drauf.
Also im Wesentlichen die Lieder auf der ersten
LP.
Die dann später erste LP war.
Rock'n'Roll-Schuhe war der erste LP.
Also die Lieder wurden dann jede Woche da im Radio gespielt. Die waren dann aber noch nicht so populär zu der Zeit.
Ja, da hat es dann auch noch keine Platte gegeben oder so. Das war ja dann... 78, 79 haben wir die Sendung angefangen und so. Und Ende 79, da haben wir dann schon ein paar Songs beieinander gehabt. Da hat uns unser Produzent auch entdeckt im Memoland. Der hat gesagt, oh, bayerisch, die singen ja bayerisch und so. Sind schon populär durch die Radiosendung natürlich. Haben wir da schon eine Fangemeinde gehabt. Und der Harald Steinhauer, unser Produzent, der hat damals einen Nummer-1-Hit gehabt als Komponist und Produzent. Das war von Peter Kent, It's a Real Good Feeling. Und er war bei der EMI Elektrola. Und durch ihn haben wir dann einen Plattenvertrag gekriegt bei der EMI Elektrola in Köln. Mhm. Sind wir mit unserem alten VW-Bus dann Equipment einpackt und die haben damals...
Das ist der Bus aus dem Video dann, wir sind eine bayerische Band, so ungefähr ist es doch so, ne?
Ja, genau.
Das, mit das Video, wo ich dann in dem VW-Bus,
ja,
dann,
ja, wir sind eine bayerische Band. Und so, dann wir dann
war ja dann schon viel später, die bayerische Band, aber...
Ja, genau. Und dann
habt ihr die erste Platte aufgenommen?
Da haben wir die erste Platte aufgenommen, ja.
Das war dann Rock'n'Roll-Schuhe, die erste
Platte? Das war Rock'n'Roll-Schuhe, ja.
Weißes Cover, kann das sein? Ich kann mir nicht glauben, aber weißes. Ihr war drauf und ihr weißer Hintergrund.
Das konnte so sein, ja.
Ja,
ich muss gerade überlegen. Und,
ja, weil das andere ist, ja, genau, Sperrbezirk Schickeria war ja dann das farbigere dann.
Später wurden Vita. Das Deutsche haben wir Vita, am genau. Pool vom Hilton.
Das war dann viel farbiger.
Das war schon farbiger, ja, das war genau.
Und dann haben wir die LP aufgenommen. Und was ist dann ausgekoppelt worden? Wie waren die Lieder? Ist das dann auch promoted worden von denen?
Die erste Single, die wir ausgekoppelt haben, das war Rock'n'Roll Rendezvous.
Das habe ich als erstes Lied gehört. Das weiß ich ganz genau. In irgendwo, ich weiß nicht, Hitparade, wo habe ich das gehört?
Ja.
Das Rock'n'Roll Rendezvous. Ja. Das habe ich später sogar mal bei einem Treffen mit einem Mädel gespielt. Weil das hat so einen schönen, das hat auch schon so einen schönen Refrain, ehrlicherweise.
Ja. Dubi, 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 das war eigentlich schon ein Reggae.
Ja.
Rock and Roll.
Und dann aber der Refrain war dann typisch so,
liebe Hörer und Hörer, ja.
so ein Doo-Wop.
Ja, ich hab das, ich fand das super.
So ein Doo-Wop, so ein Rock'n'Roll-Refrain.
Der lief ja dann, aber das war dann der erste große, weil das lief ja dann doch. Da war ja auch Hitparade oder
das
sowas.
Das ist gut gelaufen. Eine Hitparade waren wir noch nicht eingeladen, weil da waren wir noch nicht so in die Charts oder so. Aber ich kann mich erinnern, wir sind damals nach Bremen aufgefahren und haben uns die erste Single vorgestellt in Mike Leckebuschs Musikladen, so hat es geheißen. Das war der Nachfolger gewesen vom Beat Club.
Ja, ja.
War da vorne und Mike Leckebusch, so auch legendär und so. Die, mit Uschi Nelke war der Moderator und Sechsauer.
Genau, Manfred Sechsauer,
genau.
Ja, und dann war das war der erste. Und danach?
Und ja,
und was, ist abgegangen,
was interessant war, damals haben sie den Text noch eingeblendet. Also praktisch mit hochdeutschen Untertiteln, ja, weil das haben sie ja nicht dann verstanden. Mir bohrisch, das war ja was Einmaliges, ne?
Und dann ist der gelaufen, ist der geflogen.
Ja, und dann haben wir die zweite LP aufgenommen. Das war Dolce Vita dann.
War dann beim, also im ersten war im Wesentlichen Rock'n'Roll Rendezvous so populär.
Das war populär. Da haben wir bloß eine Single ausgekoppelt.
Ah ja, so. Genau. Weil ich hab nämlich, also sozusagen die erste LP, die man dann gekauft hat, war schon Dolce Vita. Und dann hat man, viele haben dann, als sie dann sozusagen die großen Schickeria und Skandal im Spölz haben, gesagt, gibt es ja noch andere Platten von denen. Und so ist man dann zu den anderen Liedern gekommen.
So war das, ja. Durch die Dolce Vita, genau. Den großen Erfolg, haben dann gleich gesagt, oh, da gibt es ja noch. Und dann ist die erste Platte noch super gelaufen und die Rock'n'Roll-Schuhe und hoch in die Charts dann gekommen.
Ja, und dann, also wie gesagt, dann habt ihr die erste gemacht. Und wie kam es dann zur zweiten, zu Dolce Vita?
Ja,
war das dann auch aus Sicht von jemandem, der die Songs schreibt, noch einmal Entwicklungssprung, wo man gesagt
hat? Ja, wir wollten nicht immer nur jetzt den 50s Rock'n'Roll machen, also 50er Jahre Rock'n'Roll, die alten Sachen, so immer wieder Chuck Berry und so. Und dann waren wir schon beeinflusst natürlich von anderen Sachen. Ja, wir haben ja alles Mögliche gespielt. Wie gesagt, damals Ami-Clubs war das auch eine gute Lehre und Lehrzeit und so, was wir da alle möglichen Sachen gespielt haben. Und dann waren wir natürlich auch beeinflusst von aktuellen Sachen. Dann ist auf einmal so, Punk war natürlich Ende der 70er, ist dann abgelöst worden von New Wave, ist aus England rübergeschwappt. Und aus dem ist ja eigentlich dann so die neue deutsche Welle entstanden.
Genau,
und so.
New Wave hat mir auch sehr gut gefallen.
Naja,
hat mir auch sehr gut gefallen.
Das war dann,
die ganzen Independence-Sachen und so weiter. Ja.
Ja, das war dann nicht mehr so Gitarren-Rock'n'Roll oder so. Das waren, sind dann so viel Keyboards, ne, Synthesizer und so.
Ja, wobei zum Beispiel The Cure oder sowas, die haben ja auch immer starke Gitarrenteile gehabt. Ja. Zum Beispiel In Between Days oder so, liegt es mir sehr gut gefallen hat. Die haben unglaublich starke, also gerade die Anfangszeit von Cure. Später wird es dann auch immer kommerzieller, wie halt oft ist. Aber die waren ganz starke Gitarrenteile gehabt immer an der Stelle. Ja. Ja. Und dann kam so Dolce Vita. Was war dann das Hauptlied? War das schon Skandal im Sperrbezirk? Oder?
Ja, Skandal im Sperrbezirk war dann auf der Dolce Vita drauf. Ne?
Ja.
Und
Schickeria auch.
Schickeria.
Wer wird denn Warner? Oh Baby, oh Blue. Ja, zum Beispiel die ganzen Lieder. Ja.
Das hätte ich nicht einmal gewusst, was da alles drauf ist.
Ja. Kennt ich schon, ja.
Ja, ja. Und den Skandal im Sperrbezirk, das habe ich ja dann geschrieben, und weil das hat so einen harten Titel und Skandal, da habe ich gedacht, das mache ich in Hochdeutsch. Das Bayerische ist ein bisschen verbindlicher, da kann man persönliche Sachen mit einem Frosch im Hals und Schwammel in die Knie, das
richtig,
geht auch
ja,
super.
Ja.
Ne, und so.
Oder wer wird den Warner?
Wer wird den Warner oder so. Aber da habe ich gedacht, na, Skandal, das muss einfach abgehen, und durch den Achtelrhythmus des Staccato, das habe ich ja dann ein bisschen so gesungen und so, waren wir schon beeinflusst so von New Wave und ein bisschen Punk nur dabei und... Plattenfirma hat gesagt, hey, das ist ja Hochdeutsch, da könnte man vielleicht, wie gesagt, Rock'n'Roll Schuh war schon ein guter Erfolg, so regional eigentlich, durch Rockhaus waren wir schon in Bayern, im süddeutschen Raum bekannt, und ist gut gelaufen und so, dann haben die gesagt, ah, da könnte man deutschlandweit und im deutschsprachigen Raum einen Erfolg feiern. Und dann haben wir die erste Single-Auskopplung von der LP Dolce Vita, war dann Skandal im Sperrbezirk, aber nichts ist passiert. Wir wurden nicht im Rundfunk gespielt. Im BR waren wir sogar auf dem Index.
wegen den Nutten sich die Füße
platt, oder Wort Nutten. Ja, das Thema überhaupt und Nutten und so.
Wort stehen die Nutten.
Aber das war nur interessant für die Burschen und so. Genau, das war eigentlich das. Und wir haben auch Fernsehen gekriegt mit dem Kanal. Hitparade, die der Thomas Heck schon gleich gar nicht. Da waren wir nicht eingeladen. Und dann haben wir eine zweite Single ausgekoppelt, Chicoria. Das ist dann super gelaufen. Ist super gelaufen und ist auch hoch in die Charts dann. Und Skandal hat sich so über die Monate entwickelt.
Geschlichen so.
Ja, das war Mundpropaganda. Die Burschen haben gesagt, hast du den Song schon gehört von Spiders mit den Nutten und so, das war interessant und so. Und in Diskotheken haben sie es auch gespielt und so. Und es hat dann im Mai 81 war die Veröffentlichung. Und an meinem Geburtstag, 8. Februar, jetzt warte mal, 82 genau, 82 war dann, habe ich einen Anruf gekriegt von der Plattenfirma, hey, ihr seid in den Musikmarktcharts mit der LP und Skandal auf Nummer 1. Es war an meinem Geburtstag. Das,
ein schönes Geschenk.
Habe ich den Anruf gekriegt und so habe ich gedacht, ja, Wahnsinn und so. Und der Rest ist bekannt, allerdings gibt es da oft viele Fragen. Das weiß ich jetzt nicht, ob Sie das stellen wollen.
Welche denn zum Beispiel?
Zum Beispiel nach der Nummer von der
32, 16, 8, ja. Ja, ich glaube, die wurde dann ja x-fach angerufen, musste abgestellt werden und was weiß ich.
Genau, wir haben Schreiben gekriegt dann von Anwälten und so, haben Telefonnummernänderungen bezahlt, haben Blumensträuße verschickt an Damen in Seniorenstifts und was weiß ich, die zufällig die Nummer. Wir haben es überprüft in München. Ja? Da hat es fünfstellige Nummern nicht gegeben, höchstens ein Amt oder sowas. Aber wir haben ja nicht gewusst, dass es so ein Riesenhit wird. Also dann mittlere Städte oder so haben natürlich fünfstellige Nummern gehabt und so. Und da, ich habe also Zeitungsausschnitte, es war ein Thema in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz.
Alle haben ja auch immer gefragt, kennt ihr eine Rosi? Also alle haben ja gefragt, kennt ihr die Rosi?
Ja.
Gibt es die wirklich, die Rosi?
Ja,
gab's nicht,
oder? Aber, gut, Auslöser war ja, das wissen die meisten nicht, wir sind zum Soundcheck gefahren, wir haben einen Gig gehabt in Freising und im Autoradio ist gelaufen Skandal um Rosi. Das war ein Song, ein Schlager von Erik Silvester. Der war ganz harmlos. Skandal um Rosi in unserer Stadt. Da ist so ein Madl gegangen, die wahrscheinlich da mit dem Minirock damals und so, war schon Skandal. Ne? War ein Skandal. Und wir haben dann beim Soundcheck ein bisschen so rumgepunkt, sage ich mal, und verzerrte Gitarren. Und ich habe gedacht, Skandal, das ist ja nicht Skandal um Rosi. Skandal, habe ich geschrien und so. Und haben mir gedacht, hey, super. Das ist eigentlich ein gutes Thema. Und dann habe ich mich erinnert, wie damals vor der Olympiade der Sperrbezirk eingeführt wurde. Das war dann ja immer wieder ein Thema und so. Und das war ja damals
72 in München.
Oder? Ja. Und die Stadtobern haben gesagt, ja, wir müssen der Weltöffentlichkeit München sauber präsentieren. Bahnhofsviertel, die Schmuddel-Etablissements, kannst du ja ruhig sagen, Puffs und was alles gegeben hat, Schillerstraße, Goethestraße und so, im Bahnhofsviertel und so, das war ja...
Das ist die einzige Stadt in Deutschland, bei der die Straßen, die so mit großen Dichtern und Denkern sind, eine der schwierigeren Stadtviertel ist. In fast allen anderen Städten sind es hochteure Stadtviertel, bis hin zu Monopoly, da ist die Schiller- und Goethe-Straße, eine Lessing sind sehr teure Straßen.
Das war in München damals
nicht der Fall. Das war anders, die neuere, die Badstraße war das im Vergleich zu Monopoly.
Genau.
Ja, und dann habt ihr das gesungen und dann war das natürlich, dann ist das ganz in die Decke geschossen und dann wart ihr, aber ihr wart ja eigentlich nie richtig NDW, weil eigentlich wurdet ihr, also war ja immer so, ich meine, es war Ideal, ja, solche Gruppen, die haben ja ein bisschen punkigen Ansatz natürlich auch, aber Ideal oder Markus oder Nena, das war die ja nicht eigentlich. Ne?
Das waren typisch NDW-Bands, ja, und einstürzende Neubauten. Eigentlich die erste NDW-Band war Deutsch-Amerikanische Freundschaft, DAF. Die haben halt wirklich so mit Synthesizer gemacht und extreme Sachen und so.
Ja, natürlich die Humpes-Schwestern mit Ideal sehr stark. Ja.
Ja, genau, Ideal.
Blaue Augen und sowas, ja.
Ja, das
und,
war das
so super. Andere Lieder, Fred vom Jupiter, das waren ja alle so, so, so Lieder. Und, aber die waren ja alle auch alle ähnlich, weil die konnten ja gar nicht singen und die meisten haben gar keine echte Musikstruktur gehabt. Das wurde ja dann immer schlimmer mit, machen wir doch mal einen Knutschfleck und
ja,
sowas.
Das ja, das war dann, ist immer blödelmäßiger geworden oder so. Ja. Immer
habt ihr euch mit denen irgendwie lustiger identifiziert? Habt ihr NDW? Habt ihr nie gesagt, weil ihr wart immer anders. Ja,
ja, eigentlich nicht, aber es hat uns natürlich geholfen, weil plötzlich war deutschsprachig populär. Ja? Wir haben dann damals Rockpop im Konzert gemacht, das war ja nur in der Westfalenhalle, da hat es einen Tag gegeben, international, war nur halb voll, deutschsprachig, war überfüllt. Das waren halt 15.000 Leute, was ja nur wir damals gespielt haben. Wir haben einen großen Vorteil gehabt, weil das, weil viele Bands waren damals NDW so Studioprojekte.
Ja, die haben, und die haben natürlich auch immer nur ein Lied gehabt.
Ja,
also euer Vorteil ist natürlich, ihr konntet natürlich auch auf die anderen Lieder alle zurückgreifen. Und durch die Rhythmen, die natürlich gut sind, die vielen Rock'n'Roll-Rhythmen, kannst du eine Stunde aber locker durchziehen. Ich meine, ich muss dazu sagen, wir haben ja beim Neujahrsempfang euch eingeladen. Ja,
ja, ja, ja.
Da drei Lieder, jeder kennt sie, jeder geht mit, weil das halt auch, das ist der klassische Rhythm and Blues, der Rock'n'Roll, den hat ja jeder irgendwie drin. Ja. Es gibt da keinen, der da nicht irgendwie dabei ist. Und das ist natürlich der Vorteil gegenüber den anderen, weil die NDWler sind ja alle kruder, komischer, lächerlicher, ehrlicherweise geworden.
Ja, ja, da ist dann Fräulein Menke und so.
Ja, weiß ich auch nicht. Gab es auch, ja, gab's das ja alle, gab's ja gute Lieder auch. Gab's ja, Ambrad am Anfang, also Markus am Anfang fanden wir auch alle gut. Ich will
am
Spaß.
Anfang
ja.
Nena war
damals.
Ja, weil es ja die meisten.
Da waren wir alle verliebt in Nena. Also Nena war jeder mal verliebt, ja. Also das muss man sagen. Also jedenfalls meiner Generation.
Wir
ja.
haben auch nie einen Bravo-Starschnitt gekriegt.
Oh Gott.
Ja, weil. Die haben die Nena genommen, die hat schönere Beine gehabt.
Ja, 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 aber ja, vielleicht war die dafür in den Aufklärungsseiten drin, das weiß man
nicht. Die war eigentlich einfach hübscher wie mir, aber nur so am Rande, ja, ja. Genau, nein, wir waren kein NDW, aber wir sind da mit reingerutscht und das hat uns ja wirklich befördert.
War die dann wie richtige Rock'n'Roller, also Sex, Drug and Rock'n'Roll in der Zeit gerade?
Ja, das war schon wild dann am Anfang und so, wenn auf einmal der Erfolg kommt und so und da habe ich dann schon Kollegen gehabt, die haben es übertrieben und so. Ich war ja damals, 82, muss man sich vorstellen, war ich ja schon 35.
Also schon gesetzter Herr, ne?
Das war eigentlich, ja. Aber ich habe ausgeschaut wie 17. Mit meiner Tolle damals und jugendlich und so.
Streifte Pullover so quer.
Das war mein Markenzeichen
ja,
damals.
Ja, das habe ich gesehen, das gestreifte Pullover.
Ja, ja, das war's.
Ich kenne mich schon gut aus. Ich könnte ein fast Experte für Spider-Murphy-Gang sein.
Ja, 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 okay.
Ja. Und dann kam ja so, da kam ja die dritte LP, da waren ja auch schöne Lieder dabei, also auch nochmal Wo bist du zum Beispiel, ja, oder Piep Piep, ja.
Ja,
ja, waren auch sehr legendäre Lieder.
Ja, Top Ten in die Charts und dann Pfirti Gott Elisabeth und so, waren alles nur Charts-Erfolge und Sommer in der Stadt.
War sehr, sehr schönes.
War nie ein Single oder so, aber ist natürlich heute eine, kann man schon fast sagen, eine Hymne.
Ja,
oder so.
War, das war auch eine München-Hymne. Ist
ja,
schon
ja,
sehr stark.
Die sagen heute die Leute, das Sputzen Sommer oder so.
Das ist wirklich schön.
Später habe ich nur so einen Ending-Song gemacht, unterm Kastanienbaum. Mhm. Das mögen die Leute auch noch. Da sagen sie immer, das ist das Münchner Lebensgefühl. Was auch nicht, ich als eigentlich nicht aufgewachsen in München, dass ich.
Ja,
dass sie dann schon mit den Münchner Themen ne, so
ja, auch das zum Beispiel, das Lied Das Leben ist wie ein Traum, ist auch ein sehr schön. Gut, das ist ein alter Song, ja.
Da habe ich einen Text dazu gemacht.
Genau, ja, aber sehr schönes Lied.
Bayerisch, das kam. Das ist auch schön. Ja,
und natürlich, so, wenn man die Hymne war dann bayerische Band. Wir sind eine bayerische Band. Das war dann so das, wie nennt man das sozusagen, Mission Statement sozusagen.
Genau. Das war der Titelsong praktisch von unserem Film. Ja. Wir haben 83 dann mit Georg Koste, der hat Regie gemacht, aber mit Hilfe vom Michael Verhoeven, kürzlich verstorben, ja, ein großer Regisseur und mit seiner Produktionsfirma Sentana haben damals den Film gemacht, Spider Murphy Gang und so. Das war praktisch die Geschichte von unserer Band und so. Wie wir angefangen haben und dann mit Bayerisch Singer und so, mit den Clubs und so. Das war die Geschichte vom Film. Und dann haben sie gesagt, ja, du musst einen Titelsong schreiben und so. Dann habe ich gesagt, ja, wir sind eine bayerische Band. Das habe ich entliehen, weil wir haben damals in den Army-Clubs gespielt. Grand Funk Railroad haben einen Song gehabt, We are an American Band. Dann habe ich gesagt, ja, können wir doch genauso singen, wir sind eine bayerische Band. Da habe ich den Titel gehabt, aber ich habe nicht gewusst, um was soll sich der Song überhaupt drehen. Ich habe keine Story gehabt. Und dann haben wir den Film abgedreht und dann habe ich die Filmszenen praktisch für die Strophen verwendet. Mit dem VW-Bus unterwegs und die Rose mitgenommen als Anhalter.
Ja,
und
genau,
so.
genau. Ja.
Und das war auf dem letzten Drücker, habe ich den Song noch fertig gebracht und so. Und ja, aber
auch ein sehr eleganten Lied. Also
ja, wir sind eine bayerische Band. Ja, ja,
da waren die total erfolgreichen Zeiten. Danach ebbte das ein wenig ab. Gibt es da nicht Möglichkeiten, dass eine Band sich streitet oder trennt? Wenn man so lange, also man hat ja zeitweise wirklich Schlagzeilen, Hits und dann wird es ja normaler in Anführungsstrichen. Also du machst weiter viele Auftritte und ähnliches, mehr Platten, aber es war nicht mehr ganz so der Fokus, weil andere Musikrichtungen gefragt werden.
Ja, neue Deutsche Welle, die war ja schnell veräppt. Ja. Das ist vielleicht 2 Jahre gegangen oder so. Dann waren wir wieder bayerische Rock'n'Roll-Band. Wir haben ja in der Zeit dann auch mit den Riesenhits gehabt haben wir ja getourt in die großen Hallen. Plötzlich waren wir in der Olympiahalle, Westfalenhalle.
Wie lange ging der große Hype? Wie lange ging der ganz große
Hype? Ja, kann man schon sagen, bis 1984 haben wir der größte Tournee gemacht. Damals mit Mama-Konzerts, die großen Hallen in Deutschland, CCH in Hamburg, Berlin, im Hallenstadion in Zürich und Philips-Halle in Düsseldorf und ja, großen Hallen einfach gespielt. Und ja, aber dann ist schon dann die nächste LP, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, die dritte, anstatt 1 Million, wo wir von Dolce Vita verkauft haben, war dann nur noch 500.000. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, das sind Zahlen, utopisch. Heute und so, ja, gibt es ja fast nicht mehr, dass CDs oder so.
Nee, heute gibt es noch
Heute
Klicks.
Wird ja alles gestreamt.
Gibt heute alles so. Gestreamt.
Naja, Klicks, genau ja. Und so. Aber das war schon irre und so. Ja, und dann gibt es schon Probleme, dann hat man nicht mehr den Erfolg und so. Und das Glück für uns war einfach, dass wir immer live gespielt haben. Und da haben wir eigentlich immer unser Publikum gehabt. Und wir waren jetzt nicht so wie viele andere NDW-Bands, so Studioprojekt. Wenn dann die Platten nicht mehr gelaufen sind, das war's dann. Ja? Die haben dann vielleicht mal ihren Song in der Diskothek gespielt, oft einmal Playback und so, aber wir waren immer eine Liveband.
Und dann habt ihr im Prinzip den Übergang gemacht von der reinen, ich sag mal, Hitparaden, TV-Ding, zu der, was früher auch schon war, die Liveband.
Ja, ja, und wir haben immer unser Publikum gehabt und der Plattenverkäufe sind dann zugegangen und so und ja, aber man muss dann durchhalten. Ne? Wie hätte man nichts anderes vorstellen können, wie Musik spielen und so. Das war keine Option oder irgendwie sowas. Na, und dann haben wir uns so durchgekämpft und so haben wir halt kleinere Hallen gespielt. Das war für uns kein Problem. Dann haben wir auch auf einmal die Möglichkeit gehabt, in Bierzelten zu spielen. Das war dann so Anfang der 90er und so. Und haben wir die Angebote gekriegt und so, haben wir gesagt, ja, wenn da Publikum ist, dann spielen wir ein Bier. Da haben wir natürlich schon dann Kommentare gekriegt, Spider Murphy Gang tingelt jetzt, Absturz, ja.
Ja, ja, klar.
Spider Murphy Gang, Asche, kann ich mich erinnern. Und tingelt jetzt über die Dörfer und spielt in Bierzelten und so. Aber wir haben da auch nichts anderes gemacht, wir haben unsere Rock'n'Roll-Show gemacht.
Ja, das wissen die anderen natürlich nicht, dass das bayerische Bierzelt speziell natürlich eine Riesenbühne ist. Da hast du 2000 Leute in einem Dorf
ja,
mit 800 Einwohnern hast du 2500 Mann Zelt vor dir.
Das wollte ich erzählen, ja.
Das weiß keiner, ich kenne das ja. Genau. Ich bespiele das ja auch mit Reden, ich bin genau. Auch ein Bierzelt-Tingler. Ja, das wird immer von dem Norden in Deutschland wird das immer ein wenig verächtlich.
1000 Seelen,
ja,
Gemeinde, Feuerwehr feiert irgendwie 100 Jahre und so. Und da kommt aber aus der ganzen Gegend Bierzelte. Und da sind wir an Leute rankommen. Da ist nicht die Hemmschwelle, dass man eine Karte kaufen muss, so jetzt und in ein Konzert gehen, sondern da sind alle gekommen. Da sind die Alten gekommen, da sind die Jungen, die Kinder sogar. Viele sprechen mich halt an. Ah, das war damals mein erstes Konzert in Deggendorf, was war im Bierzelt oder sonst wo. Wir haben ja alle
Dörfer. Gemeinsam, ich kenne sie auch alle.
Ja, ja.
Ich kenne alle Bierzelte
in Bayern. Ja, ja, genau.
Da gibt's alle den Namen da. Du bist ganz überrascht, was da für Namen gibt. Ja. Und wie klein der Ort ist, aber wie groß das Zelt ist. Ja.
Da hat es mal einen Spruch gegeben, damals in der Zeit. Wenn du das Bierzelt voll haben willst, haben die Wirte und so was, das ist so ein geflügeltes Wort, dann musst du entweder einen Gauweiler bestellen oder die Spider-Murphy gehen.
Ja. Das schöne Grüße an André. Aber das ist tatsächlich so, dem kriegt das ja so, ja. Markus, du musst kommen.
Ja, und das Bierzelt. Wir haben ja trotzdem unsere Rackenhosen, wir haben ja das Humpertäterei gemacht, das war unsere Show und die Leute sind gekommen.
Das hat dann im Prinzip die letzten Jahre alles...
Mit den Jahren immer besser geworden. Zuerst waren wir, irgendwann hat es angehört, die Kultband aus Bayern. Und jetzt haben wir schon Legenden oder die Legende aus Bayern und so. Ja, sage ich immer, ja, aber wir leben noch.
Ja, ich habe mir das. Gut, da kommen natürlich dann die ganzen, da kommen wir dann zu Geburtstagen, Fernsehsendungen, die dran erinnern, dann ja, gibt es ja. Rückblicke, die dran erinnern. Ja, ja. Ich habe es mir auch gedacht, als wir beim Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten, habe ich eingeführt, jetzt, das als erste Mal war, ja. Mit euch, weil wir hatten sicher einen Verdienstorden bekommen für seine große Lebensleistung als Musiker, als Bayer, als Entertainer, als Persönlichkeit. Und da haben wir dann gedacht, Mensch, wäre das eigentlich nicht was, wenn ich mal, weil da gibt es immer so Einladungen, da müsste dann das Quartett XY oder die Opernsängerin Z. Und die sind alle super, muss ich jetzt dazu sagen.
Ja, ja.
Dass wir uns nicht falsch verstehen. Also an alle Bewunderer der Opernkunst, oder jetzt Wagner wieder in Bayreuth, es ist sicher super, wem es gefällt, ja. Aber wenn ich Wagner oder Spider-Murphy gegen lieber mag, ist ja relativ klar entschieden. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie da mal spielen. Und es war Wahnsinn. Die Leute sind mitgegangen. Und es war jetzt auch ein Publikum, auch total unterschiedlich, ja. Vom Professor bis zum Ehrenamtler, vom Politiker bis zu Managern und Fußballern und was weiß ich. Und die sind alle total abgehangen. Und deswegen seid ihr einfach bayerisches, deutsches Erbliebgut. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja. Das ist einfach fester Bestandteil. Und die Lieder, die 10, 12 mal Lieder, die kennt fast jeder.
Ja, ja.
Und die haben auch einfach einen geilen Rhythmus, sind gut gesungen, machen Power, machen gute Laune. Und deswegen ist die Spider-Murphy Gang einfach Kult. So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, und überraschend sind wir feiern jetzt ja dann in 27 unser 50-jähriges Bandjubiläum. Das hätten wir uns ja damals nicht träumen lassen. Also das ist ja irre, oder?
Einer ist mittlerweile verstorben. Ne? Einer ist verstorben. Ne?
Ja, der Franz Trojan. Das war der Rock'n'Roller. Der hat es halt übertrieben mit allem, mit Drugs und
Rock'n'Roll. Mit allem, lassen wir es einfach mal.
Mit allem, genau.
Lassen wir es an der
ja,
Stelle
stehen. Ja, nein, muss ich sagen. Also das, aber ja, gut. Und ich mache dann einen 80er, 27 und mit den Spiders 50, da habe ich 130 Jahre, weil das zählt ja mit.
Darauf freuen wir uns. Ich sage ganz herzliches Dankeschön, Günter Sieg.
Oh, schon vorbei. Das tut mir ja direkt leid, ich hätte noch so viele Geschichten zu erzählen. Müssen Sie mich nochmal einladen.
Bis nächste Mal.
Okay, ja, hat Spaß gemacht. Servus.
Dankeschön.
Das war Auf eine weiß-blaue Tasse. Der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.